Herzlich willkommen zu Forum, dem Veranstaltungspodcast der Bibliothek des Konservatismus. Sie hören heute Rechts oder Links von der Notwendigkeit politischer Unterscheidung. Eine Buchvorstellung mit Karl-Heinz Weismann, aufgezeichnet am 13. Juni 2025 in der Bibliothek des Konservatismus. Begrüßung Dr. Wolfgang Fenske.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserer heutigen Buchvorstellung mit Dr. Karl-Heinz Weismann unter dem Titel Rechts oder Links von der Notwendigkeit politischer Unterscheidung. Rechts oder links, das bedeutet doch heute gar nichts mehr. So oder so ähnlich ist es in unseren Tagen immer wieder zu hören und vermeist von solchen Leuten, die sich selbst eher als politisch rechts einsortieren würden. Selbst die AfD-Co-Vorsitzende Alice Weidel vermied es in einem Interview mit der Zeitschrift Cato unlängst, sich in einer Selbsteinschätzung als rechts auszugeben und bevorzugte stattdessen den Begriff freiheitlich. Sind die Kategorien rechts oder links also tatsächlich überholt? Unser heutiger Gast, der Publizist und Historiker Karl-Heinz Weismann, bestreitet das vehement. Er geht davon aus, dass bestimmte anthropologische Kategorien und historische Bedingungen zu einer Unterscheidung von rechts und links geführt haben, die in ihren Grundzügen bis heute gültig ist. Beide Lager würden jeweils einen Denkstil teilen und daher zentrale Fragen menschlichen Zusammenlebens in einer bestimmten Weise beantworten und für ihre Weltanschauung entsprechende Konsequenzen ziehen. Noch kurz zu unserem Referenten, wenngleich weithin bekannt. Dr. Karl-Heinz Weismann wurde 1959 in Nordheim geboren. Er war Studienrat an einem niedersächsischen Gymnasium und ist Verfasser von zahlreichen Büchern zu historischen und politischen Themen. Zuletzt erschien von ihm das Lexikon politischer Symbole 2022 sowie Zwischen Reich und Republik, die Geschichte der deutschen Nachkriegsrechten von 2024. Beide Bücher wurden hier bei uns vorgestellt. Sie können sich die YouTube-Videos gerne im Nachhinein noch ansehen, falls Sie nicht hier waren. Das letzte Buch über die Nachkriegsrechte ist hier sogar noch käuflich erhältlich. Und nun, lieber Dr. Weismann, freue ich mich, Sie heute Abend herzlich hier begrüßen zu dürfen, heute sogar in Gegenwart Ihrer viel zitierten Gattin, was mich besonders freut. Und lieber Dr. Weismann, Sie haben das Wort.
Ja, lieber Herr Dr. Fenske, ich bedanke mich für die freundliche Vorstellung meiner Person und meines Tuns, meiner Tätigkeit. Ich freue mich darüber, dass Sie heute so zahlreich erschienen sind, obwohl ich weiß, die Witterung ist eine, die ja vielleicht eher zum Sitzen in einem Außenrestaurant einlädt oder jetzt schon in Vorerwartung des gemütlichen Abends für das Sommerfest der Jungen Freiheit. Also schön, dass Sie heute Abend hierher gefunden haben. Bevor ich jetzt beginne, habe ich drei kleine Vorbemerkungen. Die erste Vorbemerkung ist, ich habe schon die eine oder andere suffisante Bemerkung von jemandem gehört, der mich fragte, ob man jetzt damit rechnen müsse, dass ich im Halbjahrestakt Bücher mit 200 bis 300 Druckseiten vorlegte. Das ist nicht der Fall. Die Tatsache, dass die Bücher in so rascher Folge erschienen sind, hat damit zwei Faktoren zu tun. Der erste Faktor war die Corona-Zeit, mehr oder weniger erzwungene Muße, die einen dazu brachte, sich genau zu überlegen, womit man jetzt seine Zeit zubringt. Und ich habe sie dann zugegebenermaßen mit der intensiven Beschäftigung mit einigen Fragen zugebracht, die mich seit längerem umgetrieben haben, aber bei denen ich nie dazu gekommen war, sie tatsächlich auszuarbeiten. Und ich habe mir dann gesagt, das muss jetzt einfach mal auf den Weg gebracht werden. Dann kam hinzu die Tatsache, dass das Setzen des Lexikons der politischen Symbole sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat und auch da wurde mir rasch langweilig. Ich überlegte mir also, was tust du stattdessen? Und dann habe ich mich an den Schreibtisch gesetzt und habe eben das nächste Manuskript in Angriff genommen. Ich bin noch nicht ganz so weit wie mein Freund Alain de Benoist, der immer gleichzeitig an drei Büchern schreibt. Also davon bin ich doch noch weit entfernt. Und es ist auch so, das gebe ich zu, dass als ein Menetekel vor mir die Warnung von Martin van Creefeld steht, dass man spätestens mit 70 Jahren keine Lust mehr habe, Bücher zu schreiben, dann bleibe es bei Rezensionen und Aufsätzen. Und da dieser 70. Geburtstag nicht mehr so sehr weit entfernt ist, sage ich mir, jetzt nimm mal ein bisschen Tempo auf und sieh zu, dass du die Aufgaben tatsächlich noch bewältigst, die du dir vorgenommen hast. Denn, und das sei auch hinzugefügt, Ich habe, als ich deutlich jünger war, als ich es heute bin, eine Reihe von Männern kennengelernt, die damals in dem Alter waren, in dem ich heute bin, und die immer versprochen haben, wenn ich dann in den Ruhestand trete, dann schreibe ich mein großes Werk über und ich werde meine Gesamtdarstellung von und ich werde dann überhaupt die Erklärung zu dem und dem Thema liefern und da wird dann keiner mehr dran vorbeikommen. Und ich musste zu oft erleben, dazu kam es nicht, sondern all diese Bücher sind ungeschrieben geblieben. Und ich habe mir fest vorgenommen, dass ich mir das nicht vorhalten oder nachsagen lassen will, dass auch ich dann einer von denen bin, die zwar immer geredet haben, aber die das dann letztlich doch nicht getan haben. Also das war die erste, zugegebenermaßen etwas längere Vorbemerkung. Die zweite Vorbemerkung betrifft die Tatsache, dass, wie Herr Dr. Fenske ja schon angedeutet hat, es tatsächlich so ist, dass viele überhaupt die Relevanz des Themas bezweifeln. Sie werden aber feststellen, es wird jetzt in wenigen Wochen ein zweites Buch, fast mit einem ähnlichen Titel von Professor Höres, erscheinen. Und es ist so, ich habe eher das Gefühl, dass das Thema wieder in Schwank kommt. Frau Meloni hat gerade erklärt, dass sie rechts ist. Herr Köppel hat heute Morgen eine flammende Rede gehalten bei seiner Vorstellung, die über seinen YouTube-Kanal läuft, von der Weltwoche, dass es notwendig sei, von rechts und von links zu sprechen und dass mit der Mitte ja sowieso nichts anzufangen sei. Wir haben uns nicht abgesprochen, aber es ist im Grunde genommen 1:1 auch die Überzeugung, die ich habe. Und ein letztes, und das sei dann auch der Beginn der eigentlichen Buchvorstellung. Ich werde heute etwas tun, was ich bisher bei Buchvorstellungen nicht getan habe. Ich werde heute eine Lesung halten. Das mache ich vor allen Dingen deshalb, weil ich befürchte, dass, wenn ich es jetzt nicht aus dem Buch lese, mir an der einen oder anderen Stelle ein Argument durchrutschen könnte, von dem ich meine, dass es doch von Bedeutung ist, damit man versteht, worauf mein Buch abzielt. Wenn Sie in das Buch schon einmal einen Blick geworfen haben, dann werden Sie feststellen, die Gliederung richtet sich ja, wie bei einem Historiker, kaum anders zu erwarten, abgesehen von einer systematischen Einführung, einem Vorwort zur Lage, einer eher persönlichen Reminiszenz zu der Auseinandersetzung, die einmal eine FAZ-Reihe zum Thema What's Left, What's Right ausgelöst hat. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber vor 30 Jahren gab es ein Zeitfenster, das sich öffnete. Es schien damals tatsächlich möglich, ein offenes Wort über diese Dinge zu sprechen. Das Zeitfenster hat sich sehr rasch wieder geschlossen. Und man wird eben im Übrigen, abgesehen von den schon angesprochenen anthropologischen, eben die historischen Tatsachen zur Kenntnis nehmen müssen. Es gibt eben keine andere Möglichkeit, meiner Meinung nach, politisch zu analysieren, als durch einen Rückgriff auf die Geschichte. Also man muss wissen, was haben die Begriffe rechts und links in der Vergangenheit bedeutet. Im 19. Jahrhundert, damals sind sie geprägt worden, haben ihre klassische Ausprägung erhalten, die sich mit einer bemerkenswerten Zähigkeit eigentlich bis in die Gegenwart gehalten hat. Im 20. Jahrhundert gibt es eine große erste Umformung dieser Begriffe und meiner Meinung nach erleben wir im 21. eine weitere. Trotzdem werden wir diesen Begriffen nicht entkommen. Und warum das so ist, das möchte ich Ihnen jetzt mit Hilfe dieses Schlusskapitels meines Buches zu Gehör bringen. Die Überzeugung, dass mit der, Zitat, öden Parlamentsgeografie von rechts und links nichts mehr anzufangen sei, ist alles andere als neu. Schon 1842 kam das Dictionnaire Politique zu dem Ergebnis, dass es zwar eine Parlamentsfraktion der Rechten und eine der Linken gäbe, dass aber aufgrund intellektueller Anarchie diese Entgegensetzung viel von ihrem Wert verloren habe. Eine Sicht der Dinge, die seit dem Ende des 19. Jahrhunderts und dem Zerfall des Schemas, das Konservative, Liberale und Sozialisten deutlich unterschied, immer wieder breite Zustimmung fand, allerdings auch auf entschiedenen Widerspruch traf. Der französische Philosoph Émile Chartier, bekannter unter seinem Pseudonym Alain, merkte einmal an, dass, Zitat, derjenige, der den Sinn der Unterscheidung von rechts und links bezweifelt, ganz sicher kein Linker ist. Zitat Ende. In jedem Fall steht die Vorstellung, es sei nichts mehr mit links und rechts, in eklatantem Widerspruch zu der Selbstverständlichkeit, mit der die meisten Menschen auch heute in der Lage sind, sich entsprechend zu verorten. Deutlich wird das bei demoskopischen Erhebungen wie einer 2018 in Frankreich durchgeführten. Da äußerten zwar in Fortsetzung des erwähnten Trends 73% der Befragten, dass die Links-Rechts-Unterscheidung unbrauchbar geworden sei, aber 76% waren problemlos in der Lage, ihren eigenen Standpunkt auf einer Skala von links nach rechts anzugeben und in diesem Kontinuum zu erklären. Ein ganz ähnliches Bild zeigt sich in Deutschland. Trotz des verbreiteten Vorbehalts gegenüber der klassischen Zuweisung betrachten sich Anhänger der Grünen und der SPD selbstverständlich als links. Die der FDP wie der CDU-CSU nehmen ihre Positionierung in der Mitte vor und die der AfD, man staune, auf der Rechten. Dieses Paradox ist im Grunde nur zu erklären, wenn man voraussetzt, dass für die politische Stellungnahme weniger eine konkrete Weltanschauung, eine ausformulierte, durchdachte Weltanschauung, eher ein bestimmter Denkstil den Ausschlag gibt, verstanden als gerichtetes Wahrnehmen mit entsprechendem gedanklichem und sachlichem Verarbeiten des Wahrgenommenen. Ich wiederhole das nochmal. Es ist keine Formulierung von mir, sondern von dem leider in Vergessenheit geratenen tschechisch-jüdischen Philosophen Ludwig Fleck, der gesagt hat, ein Denkstil charakterisiert eine Denkgemeinschaft und es handelt sich dabei um ein gerichtetes Wahrnehmen mit entsprechendem gedanklichem und sachlichem Verarbeiten des Wahrgenommenen. Das kann, muss aber nicht zu einer stabilen und kohärenten Vorstellungsweise führen. Jedenfalls geht der Denkstil der Weltanschauung vor. Sehr deutlich ablesbar ist das an der ewigen Linken, von der schon die Rede war und die einen Zusammenhang zwischen den Propheten des Alten Testaments und den Revolutionären der Gegenwart herstellen kann. Was zum Beispiel in der Namensgebung von Rudi Dutschke für seinen kleinen Sohn zum Ausdruck kam, den er auf den Namen Hosea Che taufen ließ. Hosea nach dem alttestamentlichen Propheten und Che natürlich nach Che Guevara. Dieser Zusammenhang, dem steht auf der anderen Seite keine ewige Rechte gegenüber. Ja, ich weiß, es gibt ein paar beinharte Reaktionäre, die der Überzeugung sind, dass der ewige Kampf zwischen den Mächten des Aufstands und den Mächten der Überlieferung tobt und dass man sich im Grunde genommen über Details überhaupt nicht unterhalten muss, sondern es sei im Grunde genommen eben immer dieselbe Art der Auseinandersetzung. Womit ich nicht bestreiten werde, dass, um nochmal auf die Sache mit dem Denkstil zurückzukommen, man im Prinzip sagen kann, dass Sparta für eine rechte, Athen eher für eine linke Verfassung gestanden hat, dass Mohammed in manchem dem faschistischen Typus entsprach und dem Islam immer etwas, wie ein Faschist gesagt hat, immer etwas Kriegerisches und Starkes, etwas Männliches und Römisches anhaftete. Und selbstverständlich kann man auch davon ausgehen, dass Denker wie Aristoteles oder Machiavelli der rechten Denkfamilie zugeordnet werden können. Ein Denkstil kann aber nicht nur vor dem Auftreten einer Weltanschauung existiert haben, er kann auch ihren Zerfall überstehen, nachdem sie durch eine Formverwandlung, wie Johann Heusinger das genannt hat, also eine totale Veränderung der historischen Bedingungen, ihre Überzeugungskraft eingebüßt hat. Das ist etwas, was sich im Hinblick auf den klassischen Konservatismus, den klassischen Liberalismus und den klassischen Sozialismus behaupte, dass sie im Grunde genommen ihre Plausibilität seit dem Ende des 19. Jahrhunderts fast vollständig eingebüßt haben. Eine solche Formverwandlung hat, wie gesagt, dazu geführt, dass es in der Gegenwart keinen Konservatismus, keinen Liberalismus oder Sozialismus im ursprünglichen Sinn des Wortes mehr gibt. Es haben sich aber manche Leitmotive dieser Weltanschauungen erhalten und wichtiger als das, Denkstile, die auch an unerwarteter Stelle auftauchen können. So lassen sich am Programm der französischen Souveränisten, die also unbedingt für die nationale Unabhängigkeit Frankreichs eintreten, um den Philosophen Michel Onfray und seine Volksfront eindeutig rechte Argumente ausmachen, zugunsten des Begriffs der nationalen Souveränität, obwohl Onfray ohne Zweifel von seiner Herkunft und in vieler Hinsicht auch bis heute in seinen Vorstellungen ein Linker ist. Umgekehrt wird man sagen können, dass ein, wenn auch nur ehemaliger, aber doch zu seinem Leidwesen ehemaliger Sozialdemokrat wie Thilo Sarrazin aufgrund seiner Vorstellungen davon, wie es sich mit der ethnischen Differenz zwischen Volksgruppen und deren genetischen Unterschieden eigentlich verhält, eindeutig bestimmte Elemente eines rechten Denkstils übernommen hat. Die autoritative Forderung des verstorbenen Papstes Franziskus, man möchte doch bitte alle Grenzen öffnen und jedermann hereinlassen, vor allen Dingen nach Europa, ist ohne Zweifel eine linke Vorstellung. So wie natürlich auch die Begeisterung des Herrn regierenden Bürgermeisters Kai Wegener, dass Gay Pride eine ganz großartige Veranstaltung war, für einen Christdemokraten, den man eigentlich eher auf der Rechten vermuten würde, ziemlich verblüffend ist, denn das ist ohne Zweifel eine linke Idee. Weltanschauungen sind stärker dem geschichtlichen Wandel unterworfen. Ein Denkstil ist zäher und beharrt. Wobei das, was den Denkstil der Linken und den Denkstil der Rechten unterscheidet, am besten geklärt werden kann, wenn man die Art und Weise betrachtet, wie sie Schlüsselthemen verarbeiten, die von existenzieller Bedeutung entweder für den Einzelnen oder für die Gemeinschaft sind. Einschränkend sei hinzugefügt, dass Schlüsselthemen, die auf allgemein akzeptierten Wertvorstellungen beruhen, für dieses Verfahren ebenso ungeeignet sind wie solche, die ihre Bedeutung im Lauf der Zeit vollständig verloren haben. Ich führe das im Weiteren am Beispiel der Freiheit und am Beispiel der Religion aus. Es ist eben so, dass Freiheit grundsätzlich von allen politischen Richtungen in Anspruch genommen wird, übrigens bei Umfragen mit ganz ähnlicher Intensität. Denn, und darauf hat Aristoteles schon hingewiesen, frei sein will jedermann. Propaganda für Unfreiheit ist etwa so aussichtsreich, als wenn sie den Tod propagieren wollten. Es mag ein paar Exzentriker geben, die das machen, aber im Großen und Ganzen ist klar, nein, alle sind im Prinzip für Freiheit. Und ich verweise ausdrücklich auch auf Tacitus, der schon vor fast 2000 Jahren geschrieben hat, übrigens sind Freiheit und andere wohlklingende Worte nur ein Vorwand. Noch niemand hat je nach Unterjochung anderer und Zwangsgewalt gestrebt, ohne sich dieser Worte zu bedienen. Ohne sich dieser Worte zu bedienen. Das sollte einen also mit einer gewissen Skepsis erfüllen. Der zweite Begriff ist der der Religion. Es ist ohne Zweifel so, dass bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts Religion eine Art Lackmusstreifen war, um links und rechts zu unterscheiden. Man konnte grob sagen, die Linken stehen gegen die Religion, die Rechten stehen dafür. Es war relativ gleichgültig, ob es um die Auseinandersetzung zwischen Eintreten für Thron und Altar oder Trennung von Kirche und Staat war. Ob es um die Treue zum Papst oder wenigstens zum überlieferten Bekenntnis auf der einen Seite ging oder um Freigeisterei oder vielleicht sogar Atheismus auf der anderen Seite. In jedem Fall war klar, man konnte mit Hilfe der Frage, der Gretchenfrage, wie hältst du es mit der Religion, ziemlich gut feststellen, wo jemand politisch stand. Aber wenn Sie sich in der Gegenwart umschauen, dann werden Sie sagen müssen, das ist offenbar vorbei. Die Mehrheit derjenigen, die bei uns mindestens in der Kirche das Sagen haben, stehen politisch fraglos links. Sind also nicht nur für die Schulenehe und die Öffnung der Grenzen, sondern treten auch ansonsten für Vorstellungen ein, die auf Egalitarismus hinauslaufen, die auf jeden Fall auf die Beseitigung der kulturellen Überlieferung der Europäer hinauslaufen. Das wird man unmöglich als rechts bezeichnen können. Und das ist ein Phänomen, das hat sich eben im Laufe der Zeit, spätestens aber nach dem Zweiten Weltkrieg, immer stärker ausgeprägt. Zuerst im Protestantismus, aber später auch im Katholizismus. Die pro-islamische Haltung der politischen Linken bis hinein in die Gruppierungen des Feminismus ist ja auch kein Zufall. Selbstverständlich ist klar, dass das bei denen nichts damit zu tun hat, dass sie den Islam als solchen so wahnsinnig sympathisch finden. Sie betrachten ihn bloß als revolutionäres Vehikel, als eine Art trojanisches Pferd, das man benutzen kann. Aber es bleibt dabei, wenn sie sich alleine an der Frage orientieren, ob Pro- oder Kontra-Religion unterscheidet zwischen rechts und links, dann werden sie relativ rasch feststellen, das funktioniert so nicht mehr. Das hat in der Vergangenheit ohne Zweifel funktioniert, aber heutzutage ist das nicht so. Ich mache damit keine Aussage über das, was noch kommt. Das wissen wir nicht. Und man kann sicherlich an bestimmten Punkten erkennen, dass es Bewegungen gibt, die da auch gegenzusteuern anfangen. In den USA ist das ja klar erkennbar. Und alles, was man unter dieser Rubrik Christian Nationalism fasst, ist ohne Zweifel eine Gegenbewegung, die versucht, sich die christliche, die religiöse Tradition wieder anzueignen, von den Traditionalisten in den großen Konfessionen gar nicht zu reden. Aber wir sind uns wahrscheinlich auch alle einig darüber, die Betreffenden haben, wenn sie auf dem politischen Feld agieren, keine missionarische Intention, also im eigentlichen Sinn religiöse, sondern sie betrachten Religion als einen Identitätsmarker und sind deshalb willens, die Religion als ein Überlieferungsgut zu verteidigen und zu schützen. Das muss meiner Meinung nach eben auf jeden Fall in diesem Zusammenhang eingebettet werden, weil man sonst nicht verstehen kann, wie es zu gewissen Verwerfungen kommt, die tatsächlich mit den klassischen Zuordnungen rechts und links nichts mehr zu tun haben. Damit zu der Frage, was denn dann eigentlich geeignet ist, eine solche Trennung vorzunehmen. Und wie gesagt, ich bin der Meinung, man kann klären, dass mithilfe eines bestimmten Denkstils fast automatisch bestimmte Antworten auf bestimmte Schlüsselfragen einhergehen. Beginnen wir als erstes mit der Frage, wie das mit den Grundvorstellungen von der richtigen sozialen Ordnung bestellt ist. Fraglos ist für die Linke das, was Bakunin, der Erzvater der Anarchisten, das Gesetz der Gleichheit genannt hat, ausschlaggebend. Er hat, ich zitiere, die Auffassung vertreten, dass dieses Gesetz der Gleichheit die ausschlaggebende Bedingung der Menschlichkeit überhaupt sei. Denn Vorrechte, jede bevorrechtete Stellung, hat die Eigentümlichkeit, Geist und Herz der Menschen zu töten. Der politisch oder wirtschaftlich Bevorzugte ist geistig und moralisch immer minderwertig. Dieses soziale Gesetz kennt keine Ausnahme und passt auf ganze Nationen wie auf Klassen, auf Körperschaften und auf Individuen. Erich Mühsam, in vieler Hinsicht ein geistiger Erbe Bakunins, einer der führenden deutschen Anarchisten in der Zwischenkriegszeit, hat an diese Überlegung angeknüpft und aus ihr eine innerlinke Kritik jeder Parteidisziplin, vor allem der kommunistischen übrigens, abgeleitet und geglaubt, dass der Aufbau einer föderalistischen, autoritätslosen Räterepublik im Weltmaßstab unmittelbar angestrebt werden könne. Die Vorstellungen Mühsams, der dafür ja auch im Hinblick auf seine Person einen hohen Preis gezahlt hat, dass er das mit letzter Konsequenz verfochten hat, diese Anschauung. Die Vorstellungen Mühsams sind zwar bei jedem Realisierungsversuch gescheitert, aber trotzdem nicht verschwunden. Vielmehr entfalteten sie eine Art unterirdische Wirkung. Abgekoppelt vom Lehrgebäude des Anarchismus fanden sie ihren Niederschlag in allen möglichen Kommuneprojekten und ganz allgemein in den antiautoritären, basisdemokratischen Bewegungen, die seit den 1960er Jahren in der westlichen Welt entstanden sind und bis heute ihren Einfluss nicht verloren, sondern eher verallgemeinert haben. Es ist zwar keine Rede mehr von der Beteiligung der Massen an der Herrschaft, aber zum linken Minimum gehört doch der ausgeprägte Antipatriotismus, die Nation als eine verlogene Fiktion, die Annahme der Gleichwertigkeit des anderen und die sittliche Pflicht oder die Vorstellung, dass das Gemeinwesen durch das tägliche Aushandeln eines Gesellschaftsvertrags entsteht, dass das Wahlrecht allen zustehen sollte, die in einem bestimmten Land leben, unabhängig von ihrer Staatsbürgerschaft, oder das Verlangen, so zu agieren, das hat Jürgen Habermas ja immer wieder betont, als ob die Weltrepublik bereits existierte. Alle diese Vorstellungen wurzeln im Grunde genommen in der Gleichheitsvorstellung und resultieren aus einem entsprechenden Bild von der richtigen sozialen Ordnung. Rechts steht man solchem Egalitarismus, wie schon im 19. Jahrhundert jemand mit aller Schärfe bemerkte, der Plattwalzungsidee des abstrakten Universalismus seit je scharf ablehnend gegenüber. Aus dieser Sicht verkennt Gleichmacherei die tausendfachen Merkmale, wodurch die Natur allen abgeschmackten Gleichheitsprätensionen zum Trotz die wahrhafte Ungleichheit der Menschen bekundet. Für sie sind Menschen, also für die Rechte, sind Menschen vielleicht als Geschöpfe mit derselben Würde ausgestattet, aber trotzdem qualitativ ungleich im Hinblick auf ihr geistiges Vermögen, die Güte ihres Charakters, ihre besonderen Fähigkeiten. Das zu bestreiten ist für die Rechte kein Ausweis der Humanität, sondern der Inhumanität, weil es der schlimmsten Tyrannei den Boden bereitet. Alexis de Tocqueville hat das Gemeinte folgendermaßen ausgedrückt. Wer auf diesen Feldern Gleichheit will, kann sie nur mit Hilfe von äußerstem Zwang schaffen. Ich glaube, dass es leichter ist, eine absolute und despotische Regierung bei einem Volke einzuführen, bei dem Gleichheit der gesellschaftlichen Verhältnisse herrscht, als bei einem anderen. Und ich denke, dass wenn einmal eine solche Regierung bei einem solchen Volke eingeführt ist, sie nicht nur die Menschen unterdrücken, sondern auf die Länge auch jeden von ihnen einige der wesentlichen Attribute der Menschlichkeit rauben wird. Das zum Thema Inhumanität. Aus rechter Perspektive fehlt einer auf Gleichheit beruhenden Form des Zusammenlebens das Entscheidende. Gliederung, Treuepflicht und Autorität, wobei letztere das stabilste Element aller menschlichen Verfassung bildet. Oder, wie es bei Charles Maurras heißt, im Krieg wie im Frieden ist die Ordnung das höchste Gut. Mit ihrer angeblichen Härte, mit ihrer scheinbaren Strenge schont sie Leben und ist Maßstab der Anstrengungen und ihres Nutzens. Das vorausgesetzt erklärt sich die Präferenz der Rechten für Hierarchie und Elite, den Staat überhaupt und die Gelassenheit, mit der sie auf die ewige Wanderung aller Inhalte von links nach rechts reagiert. Was damit zusammenhängt, dass auf der Rechten die Infragestellung einer Ordnung rasch als Infragestellung der Ordnung überhaupt begriffen wird. Denn Ordnung ist viel und mitunter alles, wie es bei Fontane in Irrungen, Wirrungen heißt. Aus der Unordnung resultieren die schlimmsten Übel, schlimmere jedenfalls als aus dem unvermeidbaren Machtmissbrauch. Man kennt hier deshalb die Revolutionsbegeisterung der Linken nicht und bleibt zögerlich, wenn es um ein Widerstandsrecht gegen die Obrigkeit geht. Obwohl aus dem Vorstehenden deutlich geworden sein dürfte, dass die Rechte es im Zweifel mit großer Entschiedenheit in Anspruch nimmt, dieses Widerstandsrecht, und eine eindrucksvolle Zahl von Rebellen hervorgebracht hat, wird man an diesem Grundsatz doch festhalten müssen. Zu betonen ist jedenfalls, dass es rechts nicht einfach um Ungleichheit und die Bewahrung irgendwelcher Machtverhältnisse zugunsten irgendwelcher Oberschichten geht. Das können Sie heutzutage praktisch in jedem Lexikon-Eintrag über links und rechts lesen. Das sei angeblich das Attribut der politischen Rechten, dass sie sich für Ungleichheit einsetzt und für die Herrschaft irgendeiner Art von Elite. Vielmehr handelt es sich um die Absicht, eine gute Ordnung zu stiften und zu erhalten. Das entspricht dem griechischen Begriff der Eunomia, der guten Ordnung im Sinne der Antike. Die Eunomia genoss als eine der Horen kultische Verehrung im antiken Griechenland und stand neben ihren Schwestern Dike, Gerechtigkeit, und Eirene, Frieden. Die drei gehören zusammen. Ordnung, Gerechtigkeit, Frieden. Das ist die Trias, um die es im Eigentlichen geht. Fraglos besteht ein elementarer Zusammenhang zwischen dem, was Linke und Rechte als Wesen des sozialen Gefüges bestimmen, und dem, was ihre Menschenbilder ausmacht. Nach üblicher Auffassung betrachtet die Linke den Menschen als gut. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich aber, dass hier zwei Argumentationslinien zu unterscheiden sind. Die eine Argumentationslinie, die ältere, vertritt mit John Locke, dem englischen Philosophen, die Auffassung, dass der Mensch als ein weißes Blatt Papier ins Leben tritt. Er wird erst durch die gesellschaftlichen Umstände, Verbrecher oder Wohltäter, Clochard oder Raketenwissenschaftler, Sozialist oder Faschist. Wer den Erdball künftig mit guten Menschen bevölkert sehen will, muss also zuerst eine gute Gesellschaftsordnung aufbauen, die es erlaubt, unsere Spezies so zu formen, dass sie endlich ihrem wahren Wesen entspricht. In Rousseaus Gesellschaftsvertrag heißt es deshalb, ich zitiere: Wer den Mut besitzt, einem Volke Einrichtungen zu geben, muss sich imstande fühlen, gleichsam die menschliche Natur umzuwandeln. Jedes Individuum, das für sich ein vollendetes und einzeln bestehendes Ganzes ist, zu einem Teile eines größeren Ganzen umzuschaffen, aus dem dieses Individuum gewissermaßen erst Leben und Wesen erhält. Die Beschaffenheit des Menschen zu seiner eigenen Kräftigung zu verändern und an die Stelle des leiblichen und unabhängigen Daseins, das wir alle von der Natur empfangen haben, ein nur teilweises und geistiges Dasein zu setzen. Kurz, er muss den Menschen die ihm eigentümlichen Kräfte nehmen, um ihn mit anderen auszustatten, die seiner Natur fremd sind und die er ohne den Beistand anderer nicht zu nutzen versteht. Je mehr diese natürlichen Kräfte erstorben und vernichtet und je größer und dauerhafter die erworbenen sind, desto sicherer und vollkommener ist auch die Verfassung. Zitat Ende. Ich weiß, das entspricht nicht ganz der Vorstellung von dem Philosophen des Zurück zur Natur. Aber es war tatsächlich seine Idee davon, wie man ein ideales Staatswesen organisieren müsse, nachdem der Naturzustand ein für alle Mal verloren ist. Das wäre eine andere Form von Natur. Und es ist kein Wunder, dass der von mir zitierte Passus von Karl Marx nicht nur exakt so zitiert worden ist, sondern ausdrücklich auch ihm zugestimmt wurde. Und Marx sagte, genau das ist das Ziel, das wir anstreben müssen, wenn es um die zukünftige sozialistische Ordnung geht. Also die Umschaffung des Menschen oder wie Herbert Marcuse, ja, der einer der wichtigsten und einflussreichsten Denker des Neomarxismus, es genannt hat, der Plan sieht eine Umkonstruktion des Menschen voraus. Denn ohne diese Umkonstruktion ist der Mensch nicht in der Lage, in dem Zukunftsstaat zu leben, den man sich auf der politischen Linken vorstellt. Sie brauchen von da aus, glaube ich, nur einen kleinen Schritt zu machen, um zu sehen, wie sich eigentlich bestimmte Formen der Identitätspolitik erklären. Denn auch da ist völlig klar, es geht selbstverständlich eben um eine Umkonstruktion. Es geht nicht etwa einfach darum, dass man sagt, die Menschen sollen ihrer Natur gemäß leben. Diese ältere, eher kollektivistische Vorstellung auf der Linken, der steht heute noch eine andere individualistische gegenüber. Zu deren geistigen Vätern gehört Jean-Paul Sartre, der davon sprach, Zitat, dass der Mensch erst existiert, auf sich trifft, in die Welt eintritt und sich erst dann definiert. Und der Mensch wird so sein, wie er sich geschaffen haben wird. Der Mensch wird so sein, wie er sich geschaffen haben wird. Wenn das nächste Mal irgendjemand davon spricht, dass er sich neu erfinden muss, fragen Sie sich, wie viel Sartre steckt da drin? Man könnte diese Vorstellung, die von Sartres Lebensgefährtin Simone de Beauvoir an die Seite stellen, die in ihrem für den Feminismus so wichtigen Buch Das andere Geschlecht die Behauptung aufgestellt hat, Zitat, man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es. Da steht nicht, man wird zur Frau erst gemacht, sondern da steht, man wird es. Was ausdrücklich natürlich die Selbsttätigkeit der Frau mit einschließt. Auch sie kann sich eben zu dem machen, was sie sein will. Offenbar steht dahinter eine Idee, die auch hinter der von Sartre stand, der ganz explizit gesagt hat, so etwas wie eine menschliche Natur gibt es nicht. So etwas wie eine menschliche Natur gibt es nicht. Eine Auffassung, der sich auch Habermas explizit angeschlossen hat. Eine größere Differenz zur rechten Position ist meiner Meinung nach kaum vorstellbar. So heißt es in Thomas Halms Umriss einer Tory-Philosophie, dass der Anfang jeder politischen Theorie eine Aussage über die Natur des Menschen sein müsse und dass es keinem Zweifel unterliege, dass die Natur des Menschen absolut festgelegt und unwandelbar ist und dass jedes Konzept sozialer Erneuerung, demzufolge er sich vollständig wandeln kann, verdammt ist, nichts anderes als ein Desaster hervorzubringen. Für Halm stand fest, dass die Natur des Menschen als problematisch betrachtet werden muss. Eine Auffassung, die traditionell mit dem Hinweis auf die Ur- oder Erbsünde begründet wurde, aber auch eine Rechtfertigung in den Erkenntnissen der modernen Biologie oder der philosophischen Anthropologie über den Menschen als Mängelwesen findet. Denn die Natur hat uns, wie Arnold Gehlen feststellte, eine Sonderstellung angewiesen, zu der gehört, dass der Mensch in seinem bloßen Dasein eine Aufgabe vorfindet, dass sein Dasein seine eigene Aufgabe und Leistung wird. Er verhält sich zu sich selbst lebensnotwendig, wie dies kein Tier tut, nicht aus Spaß und nicht zum Luxus des Nachdenkens, sondern aus ernster Not. Wenn die Natur ein Wesen allen Gefahren der Störbarkeit und Abirrung auslieferte, die in diesem Nicht-Festgestellt-Sein, in diesem Zwang, sich selbst festzustellen und über sich zu verfügen, bestehen, so muss ein bitterer Zwang vorliegen. Und er liegt vor in dem Risiko einer Physis, also einer körperlichen Ausstattung, die aller beim Tier wohlbewährten organischen Gesetzlichkeit geradezu widerspricht. Zitat Ende. Angesichts dessen, was ich vorgetragen habe, wäre es fraglos eine Verkürzung zu behaupten, dass die Rechte den Menschen als böse betrachtet. Vielmehr ist der Mensch, wie Ernst Jünger geschrieben hat, gut und böse zugleich. In jede Berechnung, die der Wirklichkeit standhalten soll, ist einzubeziehen, dass es nichts gibt, dessen der Mensch nicht fähig ist, in der einen wie in der anderen Richtung. Daher rührt auf der Rechten, neben der Reserve gegenüber dem menschlichen Durchschnitt, die Verehrung menschlicher Größe. Nur bestimmt den Rang der Helden und Heiligen, der Abstand, der sich von den vielen trennt. In jedem Fall bleibt ein erheblicher Vorbehalt gegen die linke Annahme der natürlichen Güte oder der Perfektibilität des Menschen, wie gegenüber einem Konzept, das nur vom Einzelnen oder der Menschheit redet oder davon, dass wir ein Wir gründen müssten, wie es unser Herr Bundespräsident unlängst erklärte, jenseits aller organischen Verbände, denen wir angehören, also jenseits von Familie oder Volk oder Glaubensgemeinschaft, die uns binden und Halt geben, weil wir letztlich keine Weltbürger sein können. Simone Weil hat davon gesprochen, dass, Zitat, Verwurzelung wohl das wichtigste und am meisten verkannte Bedürfnis der menschlichen Seele sei. Es zählt zu denen, die sich nur sehr schwer definieren lassen. Der Mensch hat eine Wurzel durch seinen wirklichen, aktiven und natürlichen Anteil am Dasein seines Gemeinwesens, in dem gewisse Schätze der Vergangenheit und gewisse Vorahnungen der Zukunft am Leben erhalten werden. Natürlicher Anteil heißt, automatisch gegeben durch den Ort, die Geburt, den Beruf, die Umgebung. Jeder Mensch braucht solche vielfachen Wurzeln. Zitat Ende. Die unterschiedlichen Anthropologien stehen in enger Beziehung zu den Vorstellungen, die man links und rechts von der Natur hat. Verkürzt könnte man sagen, dass die Natur aus Sicht der Linken ein Park, aus Sicht der Rechten eine Savanne ist. Auf der Linken steht Natur vor allem für das nicht entfremdete Dasein. Das erklärt ihre Liebe zum edlen Wilden und die mythische dritte Welt, den letzten Ort, an dem angeblich alles möglich ist. Daraus erklärt sich auch die Verehrung für das ökologische Gleichgewicht. Das Spektrum reicht also von Rousseaus Traum, dass unsere Vorfahren zwar einsam, aber doch frei, gleich, gut, gesund und glücklich durch die Wälder streiften, über Marcuses Befriedung der Natur durch Menschenhand. Er träumte beispielsweise davon, es dahin zu bringen, dass der große Fisch nicht mehr den kleinen fressen möge. damit die sich auch endlich alle lieb haben können. Bis hin zu dem emphatischen Appell eines Führers der amerikanischen Studentenbewegung, der seine Kommilitonen aufforderte, sie sollten ihre Leiber in die Maschinen werfen, die sie krank machten. Oder der Vision des LSD-Papstes Timothy Leary, der Autos verbieten und alle Technik hinter Baumhecken verbergen wollte, vor denen Bisons grasen würden. Oder dem radikalen Antinatalismus der Gegenwart, der letztlich durch Verzicht auf Geburten die Auslöschung unserer Art anstrebt, um die Erde in ihren paradiesischen Urzustand zurückzuverwandeln. Das liegt im Grunde genommen alles in ein und derselben Linie der Argumentation. Ich will gar nicht ausschließen, dass auch auf der Rechten mancher für die Idylle der Natur ansprechbar ist. Natur wie Heimatschutzbewegung haben konservative Ursprünge. Die ersten Warnungen vor den Folgen der Zerstörung von Landschaft und Umwelt kamen von konservativer Seite. Aber das ändert nichts daran, dass in der Regel auf der Rechten weder die sentimentale Sicht auf die Natur noch die Überzeugung ihrer beliebigen Formbarkeit geteilt wird. Zu tief wirkt das Wissen um die Gefährlichkeit der Natur, die man von permanenten Kämpfen beherrscht sieht, für die keine Fairnessregel gilt, wie sie von Menschen und nur von Menschen ersonnen wurde. Es handelt sich um Regeln, die der Kontrolle von Macht dienen, während die linke Vorstellung einer Bekämpfung des Machtwillens als solcher auf der Rechten nur Irritation auslöst. Wer etwa, wie eigentlich die ganze freudomarxistische Schule von Otto Groß bis Wilhelm Reich und den Sexpol-Aktivisten späterer Zeiten, behauptete, dass man den Menschen enthemmen müsse, unter Freigabe all dessen, was traditionell als Perversion galt, um ihn dadurch zu sich selbst zu bringen und eine entspannte und lustvolle Existenz zu ermöglichen, diese Auffassung verkennt, dass solche Natürlichkeit uns nicht gemäß ist. Der Mensch bedarf vielmehr der Hemmung, vor allem durch die Institutionen, seine zweite Natur, das, was man gemeinhin Kultur nennt, ein künstliches Gebilde, fragil und jederzeit gefährdet oder wie es bei Thomas Carlyle heißt, wisse, dass dieses Universum das ist, was es zu sein vorgibt, ein unendliches. Versuche nie im Vertrauen auf deine logische Verdauungskraft es zu verschlingen. Sei vielmehr dankbar, wenn du durch geschicktes Einrammen dieses oder jenes festen Pfeilers in das Chaos verhinderst, dass es dich verschlingt. Nur im Rahmen der Kultur gibt es Geschichte. Der Begriff wird zwar von Geschehen abgeleitet, aber hier geht es nicht um wahllos alles, was sich irgendwann, irgendwie, irgendwo ereignet hat. Gemeint ist weder die Veränderung der Materie, noch die Evolution, noch die Entwicklung, die jede Pflanze oder jedes Tier und selbstverständlich auch jeder Mensch in seiner individuellen Biografie durchläuft. Geschichte ist vielmehr Teil der Conditio Humana, der Bedingungen des Menschseins. Dabei wird die historische Dimension schon ins Bewusstsein gehoben, wenn der Einzelne sich seiner Herkunft vergewissert und mit seiner Sterblichkeit zu rechnen anfängt. Auf einer weiteren Stufe bietet sie nicht nur die Möglichkeit, irgendein Früher zu vergegenwärtigen, sondern auch es zum Heute in Kontrast zu setzen, zu dessen Vorteil oder Nachteil. Der historische Bezugspunkt auf der Rechten ist der Mythos des Woher, auf der Linken die Parteilichkeit für die Zukunft. Die Linke tendiert dazu, alle bisherige Geschichte nur als Vorgeschichte anzusehen. Eine Phase des Elends, vielleicht des notwendigen Elends, aber des Elends, das überwunden werden muss, indem die Geschichte überwunden wird und die Menschheit aus dem Reich der Notwendigkeit in das Reich der Freiheit eintreten kann. Kaum ein anderes Versprechen linker Programme hat so anziehend gewirkt wie dieses und ungeheure Energien entfesselt. Die seit der Französischen Revolution praktisch zum Allgemeingut gewordene Vorstellung vom Fortschritt als einem Prozess nicht nur der technischen Verbesserung, sondern auch der moralischen Höherentwicklung einte und eint alle politischen Strömungen der Linken. Wobei ausschlaggebend ist, dass Kommunisten, Anarchisten, Sozialisten, aber auch Liberale sich als Geschichtsagenten betrachten, deren Aufgabe darin besteht, die Hemmnisse beiseite zu räumen, die dem notwendigen Prozess im Wege stehen, etwa durch die Unterstützung von Revolutionen, jener Lokomotiven der Geschichte, von denen Karl Marx gesprochen hat, die den Fortschritt beschleunigt vorantreiben. Dieses Selbstbewusstsein kann stärker getrübt, aber nicht gelöscht werden. Bezeichnend ist, dass Adorno gegen den tiefen Pessimismus, den die Dialektik der Aufklärung bestimmt hatte, das Buch, das er zusammen mit Horkheimer verfasst hat, dieser tiefe Pessimismus ist von ihm wenigstens insoweit abgeändert worden, dass er in einer seiner späten Vorlesungen zur Lehre von der Geschichte und von der Freiheit einige sehnsuchtsvolle Sätze formulierte. Ich zitiere, ein Mann jenseits des Pensionsalters. Und es ist sehr schwer zu sagen, ob innerhalb der unendlich unübersichtlichen Struktur der Geschichte es nicht wirklich auch einmal hätte anders gehen können und die Menschheit wirklich aus dem Dreck sich hätte herausarbeiten können. Ich selbst glaube, in meiner Jugend einen Augenblick erlebt zu haben, in dem das sehr nahe daran gewesen ist. Und wenn Sie sich jetzt fragen sollten, welches Ereignis er denn damit meinte, er meinte die Oktoberrevolution in Russland. Ja? Und hat also selbst in seinen spätesten Jahren noch geglaubt, dass es damals vielleicht eine Weichenstellung im Lauf der Geschichte gegeben habe, dass die Menschheit eben dann ja, an ihr Ziel gekommen wäre, eben in ein Reich der Freiheit, der Gleichheit, wie man es von linker Seite immer erträumt hat. Typisch für den linken Denkstil ist in jedem Fall das, was ein Historiker der Gegenwart festgehalten hat, ein hocheinflussreicher Mann am Institut für Zeitgeschichte, ich zitiere, wenn wir die Geschichte betrachten, können wir verstehen, wie sich Rationalität, Aufklärung und Vernunft als Prinzipien des Fortschritts erwiesen haben, Demokratie, Rechtsstaat und Parlamentarismus, Gleichberechtigung der Geschlechter und politische Teilhabe aller Menschen sollen zusammen mit der notwendigen Umverteilung von Besitz, natürlich im weltweiten Maßstab, eine optimale Form des Zusammenlebens verwirklichen, die es den Menschen erlaubt, ich zitiere, sich als freie Wesen zu erkennen und selbstbestimmt zu handeln. 2022. Ein solches Ende der Geschichte ist für die Linke ein Wunsch, aber für die Rechte ein Schreckbild. Sie empfindet eine Art instinktiven Widerwillen gegen die Idee, alles Schicksalhafte auszumerzen. Die phaiakische Existenz, immer ist Sonntag, es dreht immer am Herd sich der Spieß, erscheint der Rechten nicht nur utopisch, sondern abstoßend. Das hat mit der Überzeugung der Rechten von der identitätsstiftenden Wirkung der Geschichte zu tun, deren tragischer Charakter so wenig bezweifelt wird wie die großartigen und begeisternden Momente, die sie enthält. Deshalb wird auch der, der auf der Rechten die alte christliche Vorstellung vom Fall und jüngstem Gericht aufgegeben hat, den Gang der Zeit skeptisch beurteilen. Traditionalisten wie René Guénon oder Julius Evola oder Leopold Ziegler setzten sogar eine Involution anstelle einer Evolution, also eine permanente Abwärts- anstelle einer Aufwärtsentwicklung voraus. Aber viel verbreiteter als diese eher esoterische Annahme ist die Vorstellung eines dauernden, aber keineswegs gleichmäßigen Wechsels zwischen Corso, Lauf und Ricorso, Gegenlauf. Oder man betrachtet die Geschichte überhaupt als einen Vorgang, der die Schöpfungen des Menschen denselben Gesetzen wie das organische Leben unterwirft. Entsprechend hieß es bereits 1855 in der Abhandlung zur Geschichtsphilosophie von Ernst von Lasso, ich zitiere, jede Sprache und innerhalb derselben jeder Dialekt, jede Religion und jede Form des Kultus, jede Staatsverfassung, jede Kunst, jede Wissenschaft, jedes Dorf, jede Stadt, jeder Staat und jeder Staatenverein, alle diese menschlichen Gebilde und Lebensformen haben als solche ein besonderes, ihnen eigentümliches Leben, welches nach biologischen Gesetzen sich entwickelt, wächst, blüht, seinen Höhepunkt erreicht und wenn es den erreicht und seine Idee vollständig verwirklicht hat, allmählich wieder abstirbt. Vor Darwin, also die Formulierung ist so getroffen worden, vor Darwin, entspricht eben einer Vorstellung, die vor allen Dingen auch in der Romantik sehr ausgeprägt war, dass man im Grunde genommen in den natürlichen Prozessen eine Analogie zu den Prozessen in der menschlichen Kultur sehen kann. Man könnte diesen Ausführungen von Lasso aber unschwer die theoretischen Erwägungen eines Oswald Spengler, eines Arnold Toynbee, eines Rolf-Peter Sieferle oder eines David Engels an die Seite stellen. Sie alle standen und stehen der wohlgemuten Überzeugung zweifelnd gegenüber, dass es zuletzt doch gut gehen werde. Denn für sie ist der Ernstfall, der Karel, der wirkliche Fall. Und zum rechten Denkstil gehört die Sensibilität für die heiklen Seiten menschlicher Existenz, wenn es um jene tückischen Varianten der Dekadenz geht, die als Fortschritt daherkommen, aber letztlich nichts anderes sind als Degeneration durch Domestikation. Ein Prozess schleichender Zersetzung, über den der leider vergessene katholische Philosoph Gustave Thibon geschrieben hat. Ich zitiere, das Stigma der humanitären Entartung ist dieses. Nachsicht oder Kult für alles, was die Menschheit erniedrigt und verdirbt. Faulheit, leichtes und künstliches Leben, egoistische Vergewaltigung der ursprünglichen Gesetze der Natur und so weiter. Und eine entsprechende wütende Feindschaft gegenüber allen Übeln, die brechen und reinigen. Der verfaulte Baum eifert gegen die Stöße des Windes. Man lässt den Menschen sich vergiften, man beschleunigt sogar seine Vergiftung, seine Auflösung, aber man wettert gegen die Unordnung oder die Ungerechtigkeit eines Nadelstichs. als ob die schlimmste der Geißeln nicht diejenige wäre, welche den Geschmack des Honigs, der Ruhe und der Freude hat, den Menschen unwiderstehlich anzieht und gleichzeitig verschlingt, ihm das Leben lässt und ihm den Sinn des Lebens nimmt. Als ob das süße, unwiderstehlich anziehende Lied der Sirenen nicht mehr unwiderrufliche Töne enthielte als die Drohung der Erinien. Zitat Ende. Die Ablehnung, auf die eine solche Einschätzung heute stößt, hat auch damit zu tun, dass sie nicht dem Wirklichkeitsverständnis der meisten entspricht. Das wird in der westlichen Welt davon beherrscht, dass Realität ein Konstrukt ist, vielleicht auch eine Erfindung, jedenfalls etwas, das es nicht außerhalb der menschlichen Vorstellung gibt. Diese Sichtweise hat, obwohl sie auf eine Zombie-Theorie ohne eindeutigen Verantwortlichen zurückgeht, in den vergangenen Jahrzehnten ihren Siegeszug parallel zu dem der politischen Linken angetreten, einerseits den Marxismus bzw. mildere Spielarten des Materialismus abgelöst, andererseits einen Relativismus etabliert, der auf den ersten Blick als Verheißung allgemeiner Toleranz erscheint. Wenn man das mit Derridas These begründet, dass, Zitat, Text praktisch alles ist und es kein außerhalb des Textes gibt, vielmehr einen unbegrenzten Bereich von differenziellen Verweisungen, weshalb jeder Anspruch auf Wahrheit zuletzt durch ein Machtinteresse bestimmt wird, bleibt doch die Forderung nach Kontextualisierung und Entlarvung dieses Zusammenhangs faktisch mit einem eigenen Machtanspruch verknüpft. Das heißt, die Betonung von Offenheit und Differenz kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Kontrolleure des Diskurses ihre eigene Position keineswegs als relativ, sondern als absolut betrachten, weil sie in Anspruch nehmen, jede andere Stellungnahme zu durchschauen. Das genügt schon für die Ablehnung, mit der die Rechte auf diesen postmodernen Ansatz reagiert. Der erscheint ihr, wie schon der Materialismus, als Negation der konkreten Realität. Denn hier beharrt man darauf, dass der Mensch die Wirklichkeit, wenn auch nur in einem begrenzten Maße, erkennen und seine Erkenntnis an Maßstäben prüfen kann. Das heißt, zur rechten Position gehört die Überzeugung, dass wir in der Vernunft ein Werkzeug haben, um eine Realität zu ordnen und zu verstehen, die zunächst durch die Sinne erfahren wird und die von der Vernunft in ihrem Grundcharakter nicht abhängig ist. Nicht abhängig ist. Sie existiert auch außerhalb unserer Vernunft. Daher rührt die Wertschätzung der Rechten für die Erfahrung, gerade für die zur Tradition gewordene und das, was man gemeinhin gesunden Menschenverstand nennt. Daher rührt die Skepsis gegenüber dem linken Lustprinzip, dass die Erfüllung menschlicher Sehnsüchte, wenn nicht für einen verbrieften Anspruch, dann doch für eine legitime Erwartung hält. Das bewahrt die Rechte vor dem Schock, der die Linke regelmäßig trifft, nicht nur, weil Utopia unerreichbar bleibt, sondern auch, weil sich die Hoffnungen, die man in das eigene Personal und das eigene Programm setzt, wieder und wieder ins Gegenteil verkehren. George Orwell suchte diesen Defekt damit zu erklären, ein Mann, der ja eine ganze Reihe von Denkfamilien der Linken selbst durchlaufen hatte. George Orwell suchte diesen Defekt damit zu erklären, dass, Zitat, die ganze Ideologie der Linken von Leuten entwickelt wurde, die keine Aussichten besaßen, an die Macht zu gelangen. Das hatte er Ende der 30er Jahre geschrieben. Diese Einschätzung hat sich so, vor allen Dingen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, nicht bewahrheitet. Stattdessen haben wir die Linke an der Macht in vielerlei Hinsicht, nicht nur politisch, sondern vor allen Dingen auch kulturell. Was auch erklärt, warum das Beharren auf Positionen, die eindeutig quer zur Wirklichkeit stehen, jene fatalen Auswirkungen hat, die wir heute überall beobachten können. Der Schriftsteller Heimito von Doderer sprach von Aperzeptionsverweigerung, also der Weigerung, wenn man so will, zur Kenntnis zu nehmen. Eine Möglichkeit, die uns Menschen immer offen steht. Wir können tatsächlich unsere Augen vor den Tatsachen, vor der Wirklichkeit verschließen. Was auch viel von der Ewigkeitsgarantie für die Linke erklärt, aber auch von der Notwendigkeit einer Gegenkraft, die eine politische Dialektik aufrechterhält, die die eine Seite nicht ohne die andere sein lässt und ihren Vorrang verteidigt. Denn, wie hat es Joachim Fest so richtig gesagt, die Wirklichkeit ist immer rechts. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld und Ihre Aufmerksamkeit.